Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt.
Ja, Verzeihung für den Lärm, aber hier geht heute wirklich alles drunter und drüber. Die Frau Wollner hat sich kurz vor Hosenknall heute leider krank melden müssen. Die gesamte Familie W. liegt mit dem guten alten Corona flach. Ja, den Scheiß gibt's immer noch, ne? Nicht vergessen. Deshalb yours truly heute irgendwie so ein bisschen im Blindflug. Anna hat uns aber was dagelassen. Da müssen wir jetzt mal gemeinsam der Reihe nach hier ein kleines bisschen aufräumen. So, Stichwort Lärm, gerade eben, ne? So würden die meisten von euch, schätze ich mal, das hier vermutlich nennen. Oder vielleicht auch den missglückten Versuch einer siebte Klasse Schülerband, einen Song von Taylor Swift als Trash-Metal-Version nachzuspielen. Dabei waren das gerade, was ihr gehört habt, die wunderbaren Element of Crime.
Das war ja die Zeit, wo hier viele Bands gab, die so eigentlich so aus dem, ein bisschen aus dem Jazz kamen, aber so diesen No-Funk, No-Jazz-Zeug machten.
No-Jazz, wie Funk, keine Ahnung. So.
Das war No Wave, No Jazz. Proben war verboten. Ein Stück hieß Kunst, Landschaft und Architektur.
Stellt euch vor, die haben damals in den 80ern mal mit dieser sehr kruden Musikrichtung namens No Jazz angefangen, bevor sie dann umgeschwenkt haben, um diese wunderbaren deutschen Chansons und Singer-Songwriter-Nummern zu schreiben. Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin, heißt eine Dokumentation über Element of Crime, die kommenden Dienstag als Eventstart im Kino läuft. Und wir haben in dieser Folge hier deren einzigartigen Frontmann Sven Regener bei uns zu Gast, zusammen mit dem Regisseur des Films, unseren lieben Eine-Stunde-Filmfreund Charlie Hübner. Außerdem gibt's für euch noch die letzte Woche versprochene Catherine Hahn als weitere Gästin heute mit einer quasi Spin-off-Serie zu Marvels WandaVision. Agatha All Along heißt, sie ist neu bei Disney Plus. Anna hat mit ihr gesprochen und uns ein Päckchen aus dem Krankenbett geschnürt. Ich bin gespannt. Und ich, in diesem Fall, ich werde es natürlich nicht versäumen, ansonsten würden wir es nicht versäumen, mit euch über Megalopolis zu sprechen. Den Film, an dem Francis Ford Coppola der Legende nach einige Jahrzehnte rumgebastelt hat. Und ich habe uns extra dazu, also für diese Filmbesprechung, schon mal die Glitzerabrissbirne von Miley Cyrus ausgeliehen. Ach, guck an, werden einige von euch denken, also die Jüngeren von euch, der Vater von Sofia Coppola macht auch Filme? Ja, macht er. Ich schmeiße mal kurz Der Pate 1 bis 3 in den Ring. Oder Apocalypse Now oder The Outsider oder Bram Stoker's Dracula, damit ihr mal so ein bisschen auf der Höhe seid. 85 Jahre alt ist der Mann mittlerweile und an Megalopolis, seinem neuesten Monumentalfilm, hat er wohl tatsächlich die letzten 40 davon gearbeitet. Es wäre schön, wenn das dem Film irgendwie gut getan hätte oder wenn das überhaupt irgendwem auf irgendeine Art gut getan hätte, dieses ganze Projekt. Ich habe mich durchaus erschrocken, als ich zuletzt aktuelle Bilder von Francis Ford Coppola gesehen habe, weil der in meiner Erinnerung, in eurer vielleicht auch, eigentlich doch eher immer so ein gut genährter Typ gewesen ist, so rundliches Gesicht, Vollbart, so kennt man ihn eigentlich. Zuletzt habe ich festgestellt, sah er arg ausgemergelt aus. Ich hoffe, der ist nicht schwer krank oder so, dann täte mir das extrem leid. Aber darum geht's ja in der Beurteilung seines neuen Films nicht. Und vielleicht, ich weiß es nicht, sind auch die eintrudelnden weltweiten Kritiken ein bisschen der Grund fürs ausgemergelt sein. So, wir hören mal rein in den neuen Film. Wir sind in einem postapokalyptischen New York, in dem das politische System des alten Rom wieder eingeführt wurde. Caesar ist Adam Driver.
Ich sehe alle in ihren Stadtvierteln gemeinsam Dinge erschaffen. Gemeinsam lernen, Körper und Geist perfektionieren und sie feiern gemeinsam. Sie haben einen Schutz erschaffen. Wegen des Regens. Er ist direkt über mir.
Eine perfekte Schulstadt für ihre Bewohner. In der Lage, mit ihnen mitzuwachsen, wie es große Städte schon immer getan haben.
Was ist mit denen, die ihnen im Weg stehen? Denen es gefällt, wie es ist?
Wie ihr Vater?
So, Cäsar, das muss man hier dazu sagen, ist nicht der uns bekannte, also der bekannteste Gaius Julius Cäsar, sondern der einst römische Senator Catilina, den Historiker aus einem Komplott kennen, an dem auch Cicero und Crassus beteiligt waren. Irgendwann so um 100 vor Christus muss das gewesen sein. Aber wir sind ja hier nicht eine Stunde History und deshalb reicht uns das auch schon als geschichtliche Einordnung. Aus dieser Zeit von damals, also quasi geklaut, ja, ist dieser Cäsar Catilina, ein im wahrsten Sinne des Wortes Architekt der Neuzeit. Also er, wie erwähnt, gespielt von Adam Driver, will das römische New York reformieren und baulich revolutionieren. Und beeindruckt hat er mit einem Riesenmodell seines New York der Zukunft gerade eben die Tochter ausgerechnet seines ärgsten Widersachers, nämlich des römischen New York-Bürgermeisters Cicero, gespielt von Natalie Emmanuel. Also die Tochter wird gespielt von Natalie Emmanuel, nicht Bürgermeister Cicero, den spielt Giancarlo Esposito. Bleiben wir an der Stelle ruhig kurz beim Name-Dropping, da ist nämlich noch einiges gebacken. Crassus zum Beispiel spielt Angelina Jolies Vater John Voight. Dustin Hoffman, ewig nicht gesehen, 87 Jahre alt mittlerweile, ist auch irgend so ein weiterer steinalter weißer Mann mit viel Einfluss in dieser postapokalyptischen Römergesellschaft. Shia LaBeouf spielt so eine Art Rich Kid Hofnarr, der ständig mit anderen Upper Class New York Römer Kids Champagner in teuren Elite-Clubs säuft und wie im wahren Leben auch rumnervt und allen auf den Sack geht. Und Lawrence Fishburne, tja, der ist irgendwie so eine Art persönlicher Fahrer und Assistent von Cäsar Catilina und schwurbelt gerne mal mit dem in der Gegend rum.
Ein bestimmtes Zielschiff? Innenstadt, Vorstadt, Himmel oder Hölle?
Fegefeuer.
Alles klar. Sie mögen Ruinen. Wollen Sie nach Atlantic City? Wir haben Zeit.
Wir haben immer Zeit. Auch wenn ich sie nicht verstehe.
Wer versteht schon die Zeit? Zeit totschlagen. Zeit erübrigen. Zeit verlieren. Zeit, die verfliegt.
Ja, das tut uns sehr leid. Aber die Fragezeichen über euren Köpfen, die werden leider auch dann nicht weniger, wenn ihr ernsthaft erwägen solltet, ab Donnerstag in Megalopolis reinzugehen. Sie werden, also die Fragezeichen, mit dazugehöriger Bildunterstützung und ganzer 2¼ Stunden langer Story eher mehr und größer. Denn genauso wie ja zu viele Köche den sprichwörtlichen Brei verderben, hat hier offenbar die elendlange Entwicklungszeit des Films, Francis Ford Coppola, nicht nur geschätzte 100 Millionen Dollar seines Privatvermögens gekostet, sondern den Regisseur in Francis Ford Coppola auch die Distanz zu seinem eigenen sogenannten Herzensprojekt, die hier aber dringend notwendig gewesen wäre. Denn nicht nur ist die Geschichte auf der einen Seite völlig krude und so in sich verkopft und verschwurbelt, dass man sich die ganze Zeit fragt, wo zum Teufel will er denn jetzt hin? Auch die Dialoge in Francis Ford Coppolas eigenem Drehbuch, die muss er über die Jahre so oft über den Haufen geworfen, verändert und neu geschrieben haben, dass wir beim Zuschauen jetzt echt das permanente Gefühl haben, die Spielenden reden sich hier gleich einen Doppelknoten in die eigene Zunge. Also nichts fließt in diesem Film. Über 2 Stunden aneinandergereihte optische und akustische Stolpersteine, die ja mal als Stilmittel gut sein können, wenn wir so einen What-the-fuck-Moment haben sollen in einem Film, um zum Nachdenken über irgendeine Wendung angeregt zu werden, alles fein, aber vielleicht doch bitte nicht 5 davon in jedem einzelnen Dialog. Klar, soll das hier eine einzige große Globalisierungs-, Kapitalismus- und Neoliberalismus-Kritik sein? Ja, das erkennt man. Es funktioniert so aber nicht. Vielleicht hat er den Film für ein gleichaltriges Publikum gemacht, für Männer, die genauso steinalt und weiß sind wie er selbst, und vor allem genauso alt und weiß denken. Darum geht's ja. Aber wie wahrscheinlich das sein soll, dass wir in einem postapokalyptischen New York sind, in dem sich die Lebensart des Römischen Reiches zu dessen Blütezeit jetzt als neue Gesellschaftsordnung durchsetzt, das setzt schon eine massive Ignoranz des aktuellen Zeitgeistes voraus, und daran kann dann auch leider der sehr namhafte Cast nichts ändern. Mal abgesehen davon, ihr habt es vielleicht eben schon leicht raushören können, dass ich wirklich nicht weiß, ob mir Shia LaBeouf schon jemals in einer seiner Rollen so auf die Ketten gegangen ist wie in dieser hier. Was ist Megalopolis also? Es ist ganz großes Monumentalkino für gigantische Leinwände, das leider voll ins Höschen gegangen ist. Weil mir, und ich darf da übrigens auch für Anna sprechen, ich weiß, dass es ihr da kein bisschen anders ging, also weil uns, kann ich sagen, überhaupt nicht klar ist, wer sich das angucken und dann hinterher auch noch gut unterhalten und zufrieden aus dem Kino wieder rauskommen soll.
Wann geht ein Imperium unter? Kollabiert es in einem einzigen furchtbaren Moment? Nein, nein.
In den Schlaf gelangweilt wäre mein Urteil, weil leider völlig am Zeitgeist vorbei.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ja, ich weiß, das ist blöd, wenn Anna gerade nichts selbst dazu sagen kann und sie einfach fehlt. Aber es ist halt so, ne? Die Frau Wollner-Familie hat's Corona zerhackt. Wir wünschen da bestimmt kollektiv, ich spreche einfach auch in eurem Namen, sehr viel gute Besserung. Kommen wir daher zu etwas deutlich Erfreulicherem mit euch, nämlich zu der fantastischen Band Element of Crime, um Frontmann, Sänger, Songschreiber, Texter und auch seit Jahren extrem erfolgreichen Bestseller-Romanautor Sven Regener. Leider, und das wäre jetzt eigentlich die Stelle, um euch so ein bisschen noch ins Boot her zu holen, als ihr es vielleicht schon seid, leider können wir aber ja, weil das hier Podcast ist und wegen der Rechte und so, keine Element of Crime Musik einspielen, sonst gibt es sofort wieder Stress mit der GEMA und Deutschlandfunk Nova muss uns feuern und dann ist euer ganzes Leben versaut und ihr müsst jahrelang nur weinen. Deshalb jetzt an dieser Stelle leider kein Element of Crime Songausschnitt von denen, sondern von mir. Ein Hotdog unten am Hafen, Element of Crime, Coverversion auf Ukulele.
Schön, wenn man liebt, was Mutter Natur einem gibt. Was kann ich dafür, dass du mich nicht vergisst? Ein geselliges Tier ist das Schwein und das Stachelschwein lieber allein. Ohne dich will ich nicht, mit dir kann ich nicht sein.
Ja, wo zum Teufel hast du das denn her, höre ich euch oder wahlweise Anna fragen. Also das würde sie, wenn sie jetzt hier wäre. Von YouTube, da findet man ja doch so Erstaunliches. Ich habe das vor Urzeiten mal aufgenommen in meiner damaligen Küche mit meinem damaligen Körper und meinen damaligen Ukulelen. Wer's sucht, wird's finden. Mehr Tipps gebe ich an dieser Stelle dazu nicht. Es ist eine meiner absoluten deutschen Lieblingsbands. Ich höre die schon extrem lange und war daher jetzt einfach auch mega gespannt auf Charlie Hübners Film über die Band.
Don't you look at me. Today you're not the same as you used to be. I can't help it.
Warum hat man Englisch gesungen, ne? Also das war die deutsche Sprache, also spätestens mit kleine Taschenlampe brennen, ne? War das so alles...
Die Situation Berlin vorweggenommen.
Ja. Ich fand aber kleine Taschenlampe brennt ja. Gar nicht so schlecht. Also heute so gesehen. Aber
und plötzlich war so die neue deutsche Welle vorbei. Was ja für das Selbstverständnis der Leute, der Fans und der Musikinteressierten Leute, war das einfach irgendwann alles durch. Und wollte man dann alles nie mehr haben.
Ja, deshalb hat der Herr Westerholt das eben so betont, dass mit der deutschen Band Element of Crime, die nämlich in ihrer Anfangszeit, erzählt uns auch die Doku, erstmal so Mitte, Ende der 80er auf Englisch gesungen hat. Deutsch zu singen war ja so gegen Ende der neuen deutschen Welle damals tabu, das wollte einfach keiner mehr machen, also erstmal Englisch. Dann ist denen aber aufgefallen, deutsche Texte passen irgendwie viel besser zu uns. Haben sie dann auch gemacht, der englische Bandname ist aber geblieben, ja auch bis heute. Und zack, hatten sie damals das nächste Problem.
Und dann kamen hier die roten Iros und die ganz gefährlichen Leute. Und die hörten dann diese langsamen Liebeslieder.
Und dann merkst du, wie die stehen alle hinten im Dunkeln an der Wand. Vorne ist niemand. Und du spielst so. Und dann denkst du so, okay, jetzt. Und dann holst du die alten Konzeptkunst-Tricks raus. Drehst dich um, spielst mit dem Rücken zum Publikum. Zwischendurch eine kleine Beschimpfung vielleicht noch und so, weißt du?
Fast 40 Jahre extrem packende Bandgeschichte von Mitte der 80er bis heute von Charlie Hübner zusammenmontiert aus viel Archivmaterial aus einem Berlin, das wirklich damals noch ganz anders ausgesehen hat. Und dazu hat er die Band über so eine 5-Club-Konzerte-Mini-Tour begleitet, die Element of Crime extra für den Filmdreh gemacht haben. Durch so legendäre Berliner Musikclubs wie das SO36, Lido, den Privatclub oder auch die Zitadelle Spandau. Denn die Band, das wisst ihr sicherlich, hoffentlich, gibt's bis heute. Und obwohl die nie groß PR gemacht haben, nie irgendwelchen Trends hinterhergerannt sind oder sich sonst wie marketingmäßig verkauft hätten, sind sie heute und vermutlich auch genau deshalb beliebter und erfolgreicher als je zuvor. Super feinfühlig zusammengestellt von Charlie Hübner, was das Archivmaterial angeht. Und dann war er halt sehr schlau, der Charlie, einfach wirklich schlau. Dann war er genauso entspannt mit der Band auf dieser Mini-Club-Tour und auch zu Fuß in Berlin unterwegs, wie es Element of Crime selber sind. Der hat sich also einfach von deren Musik und deren Art, die vermutlich unaufgeregteste und unprätentiöseste Band der Welt zu sein, sehr gerne anstecken lassen, der Charlie Hübner. Und genau so ein Feel-Good-Erlebnis, wie diese ganze Begegnung gewesen sein muss, ist jetzt eben auch dieser Film geworden. Bisher, so der Plan, nur am kommenden Dienstag im Kino. Ein Eventstart nennt man das dann. Wenn ihr den also sehen wollt, diesen Film, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin, dann ist das so ein bisschen wie bei einem Live-Konzert, denn dann müsst ihr eben nächsten Dienstag, den 1. Oktober 2024, stimmt das überhaupt, was ich hier erzähle? Nächsten Dienstag, ja, ist der 1. Oktober 2024, dann müsst ihr da ins Kino. In welchen genau der Film läuft, ich habe gesehen, es sind wirklich viele bundesweit. Das findet ihr sehr easy auf der Homepage von Element of Crime. Da sind die ganzen Kinos aufgelistet, in denen er läuft. Und wenn diese Musik und diese Band mit ihren so wortakrobatisch lyrischen, zauberhaften Texten nur zu einem Zehntel so viel Seelenheiler gewesen ist oder immer noch ist wie für mich, dann holt ihr euch ein Ticket für nächste Woche Dienstag. Anna und ich, da war sie noch fit, hatten das große Glück, Regisseur und Sänger, Songschreiber hier in Berlin zu treffen und ich verrate so viel, einer von uns vier war aufgeregter als die anderen drei. Eine Stunde Film mit einem also wirklichen Fanboy-Moment in diesem Augenblick, kann ich anders sagen. Und das liegt, Charlie, es tut mir leid, nicht an dir. Du bist ein alter Eine Stunde Film-Freund. Wir kennen uns lange, aber dass du uns nach letztem Mal T.S. Ullmann jetzt den einzigartigen, großartigen Sven Regener mitgebracht hast.
Ah, ist ja die
Name. Das macht mir Puls. Schön, dass ihr beiden da seid.
Ja, geil.
Ja, hi, yo.
Was mich ein bisschen irritiert hat, dass wir uns in Mitte treffen und nicht in Kreuzberg.
Ja, das ist, die DCM ist schuld.
Daran sind wir unschuldig.
Da können wir nichts dafür.
Wir wären auch nach Kreuzberg gekommen.
Ich habe auch gedacht, wir machen uns vielleicht im SO36.
Ja, aber das hätten die dann extra mieten müssen und so.
Ne? Ja, dann wahrscheinlich auch wieder schwierig.
Ja.
Kann ich mir vorstellen. Sven, du kennst das seit vielen Jahren, Songtexte
über etwas oder über jemanden zu schreiben. Und du kennst es auch, Bücher über jemanden, Geschichten zu schreiben. Wie war das jetzt für dich, für euch als Band, dass ein Film über euch gemacht wurde, an dem ihr ja auch noch aktiv teilnehmt?
Ja, das ist dieses Tierfilm-Ding, ne? Also wir sind die Tiere und über uns wird ein Tierfilm gemacht, wirklich, ohne Scheiß. Also uns war wichtig, dass wir gleich mal klarstellen, dass wir als Band sowas nicht können. Wir können das nicht, wir können keine Filme drehen, würden niemals auch einen Film über uns so in dem Sinne dann bestellen, dass man sagt, wir würden gerne also wie so einen affirmativen Profilfilm oder so. Sondern im Gegenteil, es war eigentlich die Idee, war, dass wir damit erstmal nichts zu tun haben, dass es Charlies Film ist. Und dass wir gleichzeitig dahin gehen, also wie der Fisch ins Wasser sozusagen, dahin gehen, und das hat uns überzeugt, wo wir am besten sind, wo wir als Band auch funktionieren, wo wir eigentlich überhaupt nur funktionieren als Band, nämlich bei Konzerten, auf Tournee. Es gibt eigentlich drei Sachen: Übungsraum, Studio, Tournee. Das sind die drei Sachen, auf denen eine Band ist und funktioniert. Den anderen Kram kann man auch machen: Fernseher aus dem Hotelzimmer werfen, wird gerne genommen, war nie unser Ding. Sondern wir sind als Band eigentlich nur okay, wenn wir genau diese drei Sachen machen. Und deshalb haben wir diese kleine Tournee gehabt und das fanden wir eine tolle Idee. Und wir haben uns im Grunde genommen einfach nur beobachten lassen. Ja.
Aber wie war das für dich, Charlie, diese Transformation vom Fan zum Filmemacher?
Ich habe das gar nicht so gemerkt, sondern ich wurde gefragt von dem Management, von Charlotte Goldermann. Ich habe sofort Ja gesagt, weil mir das richtig erschien und für mich war der Schlüssel diese 5-Tage-Tournee. Und dann verselbstständigen sich in Sachen, wenn man ganz aufmerksam ist. Also dann gehen diese ganzen Pulsgefühle, die du jetzt beschrieben hast gerade, das geht relativ schnell weg, weil der Film bestellt so Forderungen. Der sagt so, ich brauche das oder das will ich auf gar keinen Fall und so. Und dann kannst du gar nicht mehr Fan sein, sondern du hörst sofort die Songs auch anders, weil du sich immer sofort andere Kontexte aufstellen. Das mache ich eh gerne. Und hier war eben ganz klar, was alles nicht sein soll. Sondern es war eigentlich klar, wir gucken, dass wir an Kameras kommen. Also dafür brauchen wir Geld. Da wurde uns dann toll geholfen von der Superfilm. Die hat sich dann auf den Weg gemacht und ein bisschen Geld zusammengekratzt. Und aus Wien heraus, muss man ja auch sagen, eine der größten Fanbases ist in Wien. Und dann haben wir gesagt, wir gucken, wie diese ganze Logistik der Tournee ist. Also wir waren auch mal im Proberaum, aber eigentlich, wie geht das am ersten Tag los? Was ist am dritten Tag? Wie sind die Räume? Wie viele Kameras haben wir pro Tag? Und der Rest entsteht dann danach, sondern wir sind nur dabei und pro Tag treffe ich einen von den dreien und wir plaudern, klönen und ich habe mir nichts vorgenommen, außer so wach wie möglich zu sein, diese Tage zu erleben. Und dann bist du kein Fanboy mehr, sondern dann versuchst du eigentlich nur, bei Schimmelpfennig Roland gibt es immer dieses Wort, achte auf die Signale. Und das war in der Woche, ganz wichtig. So. Und also auch die Kameraleute hatten ganz viel Freiräume, um auf die Signale zu achten. Und dann dann ist das auf einmal ganz toll. Dann hörst du Nightmare, das ist einer meiner Lieblingslieder, nach 35 Jahren völlig neu. Oder lustigste Geschichte von mir selber, weißes Papier, immer gehört, aber erst in der Zitadelle das erste Mal den Text zusammengekriegt. Also beim Zuhören. Weil das so, und das finde ich verrückt. Das hätte ich bis zu dem Tag, hätte ich gesagt, natürlich kenne ich weißes Papier in- und auswendig. Und dann hörst du wirklich zu, weil ich überlegt habe, wie kriegen wir es dort vor Ort schon geschnitten? Und dann, also geil. Und das ist dann toll. Das ist dann aber nicht Fanboy, sondern das ist irgendwie wie eigentlich erster Gehilfe des Filmes. Mhm. Das meine ich nicht pathetisch, sondern ganz pragmatisch.
Jetzt hattet ihr zum Orientieren, Charlie, diese Mini-Konzerttournee in Berlin. Gut und schön, aber wir reden immer noch über einen Film, über Element of Crime. 40 Jahre Bandgeschichte, bald. Noch nicht ganz, glaube ich, ne? Aber geht drauf zu. Also ich hätte vor der unlösbaren Aufgabe gestanden, was bilde ich denn da ab? Es ist ja nicht nur Konzertbegleitung und Interviews. Ihr habt ja auch tierisch viel mit echt tollem Archivmaterial gearbeitet. Wo habt ihr das her? Wie habt ihr das gesichtet?
Also es war klar, dass Archiv rein soll. Die Band hat das Archiv geöffnet, was natürlich ein Riesengeschenk war, dass das auch nach den ersten Begegnungen dann klar war, dass sie das tun und damit auch echter Vertrauensbeweis so auf der zweiten Ebene. Und das andere war, für mich war schon vor der Woche klar, dass der Film eigentlich sich verhalten soll oder dass der Film eigentlich eine ähnliche Kraft kriegt wie eben so ein Gespräch. Und dass man in so eine Dynamik kommt, wenn während des Quatschen wechseln die Bilder. Und dann war klar, man muss sozusagen irgendwie Berlin miterzählen, ohne auf die 12. Als die Mauer fiel, saß die Band in einer Kneipe oder lag in einem Bett. Sondern das eben nicht, sondern dass man sagt, dass das so beiläufig ist. Weil das Interessante an der Musik von Element of Crime und an den Texten von Sven in der Musik, in einem musikalischen Text von Element of Crime, ist immer, dass zwar Sachen sich addieren, aber es bleiben immer kleine Lücken. Und das ist das, was diese Musik für Fans, aber auch für viele andere zum Schweben bringt. Sozusagen dich sozusagen raus. Das ist das, was Poesie macht, neurologisch. Und da wollte ich den Film hinkriegen, dass er eben nicht eine klare, stramme Dramaturgie verfolgt, die uns am Ende ganz neu episch, also auch die versteckten ganzen Hotelaktionen, nicht nur Fernseher und so erzählt, sondern das alles ist nicht so interessant, sondern es muss eigentlich, der Film muss sein wie die Band. Das, was ich an der Band toll finde oder das, was sie ausmacht, um aus dem Fan-Moment rauszukommen, das muss der Film irgendwie erzählen, weil es ist ein Film über Element of Crime und nicht über irgendeine Band.
Sven, was hat es mit dir gemacht, dieses Eintauchen in die eigene Vergangenheit und auch in die eigene Bandgeschichte nochmal, das alles die letzten fast 40 Jahre Revue passieren zu lassen?
Es ist ja auch heikel. Also wir hatten als Band waren wir eigentlich nicht so geflasht von der Idee, einen Film zu machen dieser Art. Das war unsere Managerin, die das unbedingt forcieren wollte, Charlotte Goldermann. Die hat das, ist auch Co-Produzentin und die hat das also von vornherein auch die Superfilm klar gemacht und den Charlie gleich rein und so. Und sie hat uns eigentlich mit zwei Sachen überzeugt. Also einmal, dass es eben Charlie ist, weil wir ihm vertrauen konnten, weil wir ihn gut kannten durch ein Interview, wo wir ihn sehr, sehr, sehr speziell und toll fand. Das war ein bemerkenswertes Interview, wo er nicht mehr geredet hat als wir über die Band und enthüllte, dass er einen Blick auf die Band hat, der auch für uns so überraschend ist, dass man sagen kann, okay, also wenn er so ein Freak ist, dann kann er sicher auch einen interessanten Film machen, weil der Film darf bloß nicht langweilig sein. Das ist das Wichtigste. Das Zweite war, dass wir natürlich auch nicht wollten, dass wir so einen Film machen, weil das hat sowas von Lebenswerkpreis. Ne? Wenn du den Lebenswerkpreis bekommst, dann bist du nämlich im Arsch. Das war's dann nämlich. Ja, als Künstler ist der Lebenswerkpreis ist schon so ein bisschen so ein echter Tritt in den Arsch. Also, man sagt ja nicht umsonst, dass eigentlich fast alle Literatur-Nobelpreisträger danach nichts Bedeutendes mehr geschrieben haben. Ne? Weil es ist so ein bisschen wie so, hey, das war's jetzt. Das ist das Austragshäuschen sozusagen. Und da hat man ein bisschen Angst vor. Wenn du also so einen Film machst, der für die Band erklären will aus ihrer Vergangenheit heraus und ihre Vergangenheit erzählen will, also wie so ein Dokumentarfilm, so ein klassischer, dann ist es im Grunde genommen, dann war's das. Dann bist du nur noch Vergangenheit. Ne? Denn das ist so, das will aber keiner. Das Tolle war eben hier die Idee, die glaube ich auch von Charlotte Goldhermann war und die Charlie sofort aufgegriffen hat, war, dass man diese Tournee im Hier und Jetzt macht. Dass man also zwar in so eine was wie dem Privatclub spielt, was also dem Cop in der Potsdamer Straße 1985 relativ nahe kommt, so von der Größe her und so und von der Schwitzerei, aber dass das eben diese heutigen Typen tun, man zeigt, dass sie das einfach auch so machen und können, dass das funktioniert. Dass also die Band heute funktioniert, ist lebendig ist und auch eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, ja auch erfolgreicher als je zuvor, weil wir ja nicht so einen großen Hit in der Vergangenheit hatten, den wir nachlaufen müssen, hatten wir ja nie, sondern dass die Band so langsam gewachsen ist. Und das war sozusagen das, was uns überzeugt hat, dass das irgendwie funktioniert. Denn ehrlich gesagt, genau dieses Vergangenheitsding, da hatte ich ein bisschen Angst vor. Dass man nur noch so einen Rückspiegel guckt und dann sagt, das war's jetzt. Das war mein Leben. Also das war die Band. Und wir haben ja das Problem, David Young ist gestorben, unser Langjähriger, seit 87 dabei. Und das ist natürlich auch sowas, das sind so derbe Einschnitte. Wenn du dann noch hinkommst und so einen Film machst und da ist so, dass so war das alles, dann ist das doof. Ne? Aber durch diese Ebene mit der Tournee, die heute stattfindet, hat der Film das gar nicht für mich. Aber ich war trotzdem sehr geflasht, diese alten Aufnahmen zu sehen, auch von dem Rotzlümmel, der da einen Quatsch erzählt und so. Ne? Also muss ich echt mal sagen, also ganz zu schweigen von diese, wie diese Stadt damals aussah oder diese, was ich ganz berührend finde, diese Szenen in der U-Bahn, wo diese Kids sich da umgekehrt auf die mit dem Kopf nach unten auf die Bank setzen und so und so rumbalgen, weil das war wirklich diese Atmosphäre und diese Lebens dieser Lifestyle sozusagen, dieser seltsame in den 80er Jahren in West-Berlin, dass das alles nochmal so hochkommt, ne? Dass man das plötzlich doch nochmal im Zusammenhang mit sich selber auch stellen kann und plötzlich auch ich auch nochmal, weil Charlie eben so einen anderen Blick hat, ich auch nochmal einen anderen Blick auf die Band bekommen habe.
Das muss euch doch heute auch wahnsinnig froh machen eigentlich, weil ich habe nochmal so gedacht, ich mache jetzt auch seit über 30 Jahren Musik und ihr wart damals Mitte, Ende der 80er wirklich keine Weltstars. Und wenn ich das vergleiche bei uns damals, wir waren auch keine, da hat aber keiner groß gefilmt, da hatte keiner irgendwie eine klobige, weiß ich nicht, VHS-Kamera irgendwas dabei. Also wie sind die überhaupt zustande gekommen, die Bilder? Wer hat sich denn damals bei euch drum gekümmert, dass das alles dokumentiert wird?
Naja, manchmal gab es gab Fernsehberichte über West-Berlin damals noch ganz gerne. Also in den 80er Jahren gab es das noch. So
SFB Berliner, dann oder wer kam
nach, dann vorbei? Ja, SFB zum Beispiel. Wir haben das erste Video überhaupt der Band mit dem SFB damals gedreht fürs dritte Programm. Dr. Mambo, glaube ich, hieß die Sendung oder so. Damals wurden viele so Clips noch gedreht vom Fernsehen auch. Dann war MC Lücke, ein Radiomoderator, den man auch kennt, der hat damals zum Beispiel 1990 im Loft gefilmt. Das ist diese Surabaya-Johnny-Geschichten, also die jetzt mit anderer Musik unterlegt sind. Und ich habe damals mit der Super-8-Kamera ein bisschen was gefilmt. Es gab eben aber auch diese ganzen bizarren Musikvideos. Ne? Also das Musikvideo von Murder in Your Eyes zum Beispiel, was mit diesen komischen Farben, was an der Mauer, da in Neukölln irgendwo ist, war das so an der Mauer gefilmt.
Gelbe?
Ja, genau, dieses fiese, dieses giftige Video. Solche Sachen, also Musikvideos spielten dabei. Ich bin eigentlich alter Musikvideo-Hasser, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich immer gehasst. Und jetzt bin ich aber echt froh, dass wir den ganzen Schrott gedreht haben, weil man jetzt plötzlich mal auch mal sieht, wie anders man damals aussah und sich das Selbstverständnis auch anders war. Denn das, aber viel also die Aufnahmen der Band, viel Musikvideos und ansonsten muss ich sagen, hat Jakob Ilja, also unser Gitarrist, hat auch sich sehr viel um Archivmaterial bemüht von anderen Quellen, die also so, wo also aus dem SO36 diese Band zum Beispiel, die da spielen. Genau. Und solche Sachen, also das musste man wirklich relativ mühsam auch zusammensuchen, weil es gibt tatsächlich nicht so viel aus der Zeit.
Ja.
Und natürlich das Problem ist oft, beim SFB war es nicht so schwer, aber zum Beispiel so Sachen wie das ZDF, das war auch echt teuer, ne? Die lassen sich das echt nochmal richtig bezahlen. Also dieser kleine Ausschnitt von Markus der aus der Hitparade, das war das teuerste im ganzen Film.
Hier ist das ZDF.
Ja, genau.
Es ist eher in mehrerlei Hinsicht Zeitgeschichte. Das ist natürlich die Bandgeschichte, die Musikgeschichte. Aber ihr habt es jetzt auch schon mehrfach selber angesprochen. Das ist natürlich auch ein Stück Zeitgeschichte über Berlin, was heute ganz anders aussieht. Auch reflektieren mit diesem Eintauchen, wie hat sich Berlin für euch in den letzten Jahren verändert? Oder auch Jahrzehnten.
Das kann ich gar nicht in einen Satz bringen oder in mehrere Sätze. Also hat sich alles verändert, aber in bestimmter Hinsicht auch nicht. Also das ist das Komische. Ich meine, man kann die ganzen Äußerlichkeiten, auch die Lebensformen, die alles ist total anders. Also ich hab da diese alten Bilder gesehen, auch jetzt, als ich den Film in dieser Version zum ersten Mal sah und ich war auch wirklich gerührt und so. Und vieles ist so anders, aber gleichzeitig ist es trotzdem irgendwie meine Stadt und ich habe das Gefühl, dass es auch irgendwie, das hat sich damals ja auch alles verändert. Man darf ja auch nicht sagen, Berlin in den 80ern, weil ehrlich gesagt, ich habe von 82 an da gewohnt und auch da hat sich das eigentlich dauernd immer verändert. Vom Mauerfall wollen wir gar nicht reden. Was mir auch jetzt dann aufgefallen ist, dass wir zwar in West-Berlin gelebt haben, aber dass Ost-Berlin immer präsent war. Also gerade, was Richard sagt, wir lebten in SO36 von drei Seiten von der Mauer umgeben. Das war, wir wussten ja, dass die Welt nicht zu Ende ist. Das war diese Spannung, diese komische, diese kranke Welt, die sich da manifestierte in dieser Mauer. Das war ja immer präsent, immer, und beeinflusste uns in jeder Richtung. Auch als Depression, also durchaus und mit depressiven Elementen. Und dass es eigentlich im Grunde genommen keine Zukunft gibt. Und das ist auch keine nennenswerte Vergangenheit, wenn das alles irgendwie so stillsteht. Ja, das war so eine spezielle Aura. Aber dass gleichzeitig eben dahinter diese ganz andere, dieselbe Stadt nochmal ist. Wie so ein Paralleluniversum, in dem wahrscheinlich sogar ganz ähnliche Dinge zum Teil jedenfalls passieren. Das war ja wohl auch so. Ich habe viel mit Leander Hausmann auch zu tun, der ja da in den Prenzlauer Berg unterwegs war und so. Und dann viele Dinge ja relativ ähnlich sogar waren. Auch in diesem ganzen künstlerischen, wilden Schaffen und so. Und deshalb kann ich sagen, die größte Veränderung war natürlich der Mauerfall. Und dadurch hat natürlich die Stadt sich in vieler Hinsicht auch einfach sehr normalisiert. Das ist wie viele andere dieser richtig großen Städte eben auch sehr teuer geworden, sehr großes Objekt von Boden- und Immobilienspekulation und mit all den daraus folgenden Implikationen für das Leben der Leute, für die Möglichkeiten junger Leute zuzuziehen, was sie da auf die Beine stellen können und so, hat sich alles sehr, sehr viel verändert. Das beste Beispiel ist der
der Potsdamer Platz. Ne? Also das Cover 1993 von der Weißes Papier, da hatten wir diesen Wohnwagen mit diesem Herz oben drauf. Hm. Und wir, da kam der aus Bochum, der Grafiker kam damit angefahren. Hat das extra gebastelt. Er hat gesagt, das nehmen wir, damit machen wir jetzt ein Foto mit euch, das nehmen wir für das Cover. Wo stellen wir den denn auf? Der darf im Hintergrund nicht sein. Man sagt, okay, wo gibt's eine große freie Fläche, wo im Hintergrund nicht ist? Potsdamer Platz. Ja. Sind wir damit auf den Potsdamer Platz gefahren? Alles schwarz ringsherum. Mitten in der Stadt, total leer. So. Und dann haben wir das Ding hingestellt und das Foto gemacht. Der Rudolf hieß er, genau. Und das war natürlich, das war so typisch. Und heute kannst du dir den Potsdamer Platz angucken. Da weißt du ja, was Phase ist. Und das ist ungefähr so die Veränderung, die stattgefunden hat. Und die Leute sind trotzdem nicht so anders. Also der sind ja auch auf eine Weise auch sehr resilient. Ja? Also die Berliner, also so, ja, so leck mich am Arsch. Also das ist ja ganz seltsam. Ne?
Schön, wenn man liebt, was Mutter Natur einem gibt. Was kann ich dafür, dass du mich nicht vermisst? Ein geselliges Tier ist das Schwein und das Stachelschwein lieber allein. Ohne dich will ich nicht, mit dir kann ich nicht sein. Ich kann hier nicht raus, Sven, ohne mit dir über eine Sache zu reden, die wahrscheinlich jeder kennt, der irgendwann mal versucht hat, Songs zu schreiben oder auch wirklich Songs geschrieben hat. Mir ging es immer so, wenn ich irgendwas getextet habe, durfte ich danach lange Zeit nicht Element of Crime hören, weil ich sofort gedacht habe, was ich da geschrieben habe, ist der letzte Scheiß, ich schmeiß es lieber weg. Woher kommen all diese Texte, diese unglaublichen Element of Crime Texte?
Wir haben ja immer zuerst die Musik. Also eigentlich ist es immer durch Musik inspiriert. Und in dem Fall natürlich, gut, bei Hotdog unten am Hafen war es auch noch für einen Film. Also da war es relativ einfach. Man hat erstmal Sachen genommen aus dem Film.
Einfach, natürlich. Er sagt einfach.
Planten war und einfach. Parkbank in Planten und Blumen. Da ja. Saßen die ja auf so einer Parkbank. Ich meine, Gott sei Dank kannte ich Hamburg gut genug, um das noch zu wissen. Ja, aber es ist, ich weiß es nicht, es hat viel mit der Musik zu tun. Es hat viel mit Musik zu tun. Es sind auch nicht alle, manche sind auch mehr oder weniger gelungen. Gibt auch Texte, die ich nicht so toll finde, die ich gemacht habe. Aber im Großen und Ganzen das Wichtigste ist, dass ein Text gut klingt, ohne Scheiß. Das ist das Wichtigste. Die Deutschen denken immer, der Inhalt der Worte ist das Wichtigste. Nein, nicht. Bei Songtexten ist eine musikalische Tätigkeit. Das ist eine musikalische, keine literarische Tätigkeit. Da hat Bob Dylan ganz recht gehabt, obwohl er den Preis trotzdem genommen hat. Jedenfalls, aber ne, hat er trotzdem so gesagt. Ne, es ist keine Literatur, es ist Musik. Das heißt, der Klang ist das Wichtigste. Und deshalb ist das mit der Musik zusammen, dass das funktioniert. Das ist das, wo es mir immer am meisten drum zu tun war, weil ich mich als Sänger nicht blamieren wollte.
Ja. Große Verneigung an dieser Stelle und einen ganz herzlichen Dank, Charlie Hübner, dass du uns Sven Regner mitgebracht hast in eine Stunde Film. Herzlichen Dank euch beiden für das schöne Gespräch.
Ja. Danke dir.
Dankeschön.
Danke euch. Spitzenmäßig.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Vielleicht, ich will das keinem von euch unterstellen, aber vielleicht sind da doch Menschen unter euch, die denken, Corona, von wegen krank, ich kenne doch meine Frau Wollner, die macht doch sicher schon wieder Lido, Lambrusco und Liegestuhl oder Sommer, Sonne, Strand statt Masern, Mumps und Mandeln dick. Denen unter euch sei geraten, sich sofort den Mund oder die Gedanken wahlweise mit Seife auszuwaschen. Denn hier kommt der lebende, naja, noch halbwegs lebende Gegenbeweis.
Hallo, hallo, ja, ich bin's wirklich. So klingt es in der Seuchenhölle, beziehungsweise vielleicht auch Höhle, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Aus sicherheitstechnischen und vermutlich auch gesundheitstechnischen Gründen melde ich mich heute aus der Isolationshaft zwischen Taschentücherbergen, Teebeuteln und Teststreifen. Aber natürlich auch mit ein bisschen Inhalt. Ich muss zugeben, die Marvel-Müdigkeit, die hat auch mich fest im Griff, nicht nur die Corona-Müdigkeit. Deadpool and Wolverine hat mich ja so ein bisschen wachgekitzelt und deswegen habe ich auch in die neue Disney-Plus-Serie Agatha All Along mal reingeguckt, aber vor allem auch, weil ich ein Zoom-Date mit Hauptdarstellerin Catherine Hahn hatte. Aber ich fange mal vorne an. Agatha All Along heißt die Serie, deren ersten beiden Folgen ihr auch schon auf Disney Plus gucken könnt, mit einer Figur, die uns schon in WandaVision begegnet ist. Da war sie die Nachbarin, also zumindest als Nachbarin getarnt, weil sie ja eigentlich eine Hexe ist. Allerdings ist sie in einem verzerrten Zauber gefangen und kommt in der Serie nur mit Hilfe eines Teenagers daraus, der auf Goth steht. Und und weil der so fasziniert ist vom Hexendasein, will er auch eine werden und die beiden machen einen improvisierten Hexenzirkel.
Ich werde den Weg der Hexen beschreiten. Dieser Weg ist Selbstmord. Komm mit. Welche vernünftige Hexe schließt sich schon Agatha Harkness Zirkel an? Ich suche gar nicht nach vernünftigen Hexen. Wie praktisch.
Ja, diese unvernünftigen und vor allem chaotischen Hexen, die müssen das ein oder andere Abenteuer und überleben. Das ist abgefahren und zum Glück nicht so marvelesque, wie wir es von anderen Filmen und Serien kennen. Das hat so ein bisschen Grusel- und 90er-Jahre-Vibes mit Serien wie Hokus Pokus, aber auch ein bisschen was von, am Anfang zumindest, von einem skandinavischen Thriller. WandaVision hat ja, da erinnern wir uns alle dran, das Format der Sitcom durchgespielt und hier wirkt tatsächlich erstmal alles so wie im hohen Norden in einem Krimi. Das fand ich super. Genauso wie Catherine Hahn als Agatha, weil sie perfekt auf die Rolle passt mit ihrem Humor und ihrem ironischen Lachen, umso größer meine Freude, mit ihr zoomen zu dürfen. Ich bin gerade am Tag vorher aus Venedig zurückgekommen, hatte quasi noch die Schmutzwäsche um mich rumliegen, im Wohnzimmer sitzend vor meinem DVD-Regal und das hat sie unbeabsichtigt von mir erstmal ein bisschen fasziniert.
What a gorgeous bookshelf behind you.
Actually, that are DVDs.
Oh, that's incredible. Okay, cinephile.
Do you have DVDs at home? Still?
Yes, I do. I don't even know if we have a DVD player, but we used to have like one of those, it looked like a boom box.
Yeah.
Like a lid that flopped, that it was like a portable one. I would always put on the plane with the kids. I don't even know if we have that anymore. But yeah, I do still have some DVD. Never got into Blu-ray though.
Me neither.
I knew it would be a flash in the pan.
But sometimes it's really weird because we want to watch a film and just watch what's there on Netflix, Disney, etc. And then we stop by at the DVD shop and choose something there.
Yep.
Yeah. We're not here to talk, obviously, about my DVD collection.
But it's hard not to.
I read in an interview you gave a few years ago that you're pretty nervous in interviews. Did it change over the years?
Oh, yeah. You know, it was the talk shows make me nervous. This is like this kind of one-on-one. This is peanuts. But sometimes it's like the bigger talk show ones that are a little bit scary. But yeah, and also it's always like I guess it's a strain, but you guys all make it so easy.
But you must be familiar with it, like being on stage, being in front of a camera.
I guess so, but it's also myself. It's not like I'm hiding behind a big, awesome character like Agatha. So I guess maybe that's where it's like,
We first saw her in WandaVision, which was an amazing show about sitcoms. What would you say is the reference genre here?
I would say horror, classic horror, maybe a little sci-fi. You know, we talked about Goonies too a little bit, just that kind of like adventure on these crazy sets. So I think all of that. But for the most part, the simplest answer I would say is horror.
Did you watch any reference films or shows to get,
you know what,
feeling?
I don't even need to because I love horror movies. So they're all in there. But
do
yeah,
get
I did, yeah, I love horror myself.
And do you get scared easily?
Yes. But that's the most fun about watching those movies. Watching them like this.
Me too, like, yeah, blinking.
Through the water bottle. Asking my husband, what's happening? What's happening? He's like, just watch it.
What's the scariest movie or show you've seen recently?
Oh, I saw Long Legs and that was terrifying. Yes. Have you seen the one with Nicolas Cage? Yeah, that was really terrifying. That's the most recent.
How much fun was it to dive deeper into the life of Agatha?
Oh, I'm still pinching myself that I was given the opportunity to, because even Agatha just at the height of her powers, like in WandaVision, was just so fun and delicious to play, to be able to kind of sync with her, I guess, to like the underneath was so nothing I ever could have anticipated and was so satisfying.
Marvel is known for the fact that everything must be a secret.
Yes.
Not allowed to give anything away, but how hard was it for you to keep silence, especially having two teenagers at home?
Well, the good news is they could care less until it came out. I think it would have gone. They were like, but, and secondly, it was after, because of WandaVision, I had really good practice. I didn't say a word even to them because I wanted them to be as surprised as we all were as it was, you know, happening. So I have really good practice with it, I think, keeping secrets.
I know you for comedies like Bad Moms, transparent. I love Dick. And they are special and not really suitable for kids, and not language-wise especially. Deadpool and Wolverine, which is an exception in the MCU, but was it hard for you to sort of slow down?
Not at all, because I think that she is hilarious, and you play what's in front of you. So that this was this world. You know, there was, you know, and in this world, there wasn't maybe as much improvising as there was in some other worlds, which really just shows, I guess, my sense of humor. but I was, you know, I think that they come from the same, you know, it's just they come from the same. So it didn't feel different or anything like that.
You switch genres, you switch the medium, you did big budget films, you did indie, now Marvel. You play theater, you do comedy. What's the difference for you as an actress in all of that?
I guess the costumes, the setting, the people I'm working with, and maybe how much gas I put on the pedal. Like, it just, everyone is different. And I, this was what I wanted to do when I was in school for acting, was to be able to kind of feel like I was in a rep company and being able to do different. And so this just feels like a bigger rep company in which I don't really know everybody, but it just feels like that, just to be able to like go from genre to genre. It's like that's why I wanted to be an actor in the first place. So the fact that I've been able to do that and not be really pigeonholed has been pretty exciting. I definitely was the best friend for a second there, and that was kind of my world. But then, I don't know, somehow I was able to kind of shake that beautiful chapter and be in so many new ones. So I'm like, I love my job.
But is there something you really want to play and haven't had the chance to? So something on your acting bucket list?
I mean, there's people I want to work with, and there's directors I would love to work with. But in terms
for
of
example?
Like, oh, I mean, so many. I would love to work with, well, I brought up Sandra Hohler before. I think she's so amazing. I mean, directors, it would be incredible to work with. Jane Campion, it would be incredible to work with. P.T. Anderson. There's so many directors I would love to dig into.
But as Sandra Hohler is having a career in the States by now, so maybe the dream will come true.
Exactly. Or I will be happy to just be a fan watching her.
Thank you very much. It was great talking to you.
Thank you. So nice talking to you.
Freuen wir uns auf das nächste Projekt mit ihr und vielleicht Sandra Hohler im Doppelpack. Egal was es wäre, ich würde es gucken.
Und ich würde an deiner Stelle gucken, meine liebe Anna, dass du dich erstmal in eine schöne Wollnadecke einkuschelst und ihr alle da bei euch zu Hause in der solchen Höhle mal wieder fit werdet. Ist ja noch eine Woche Zeit bis zur nächsten eine Stunde Film. Ihr habt bis dahin ein paar Tipps und Ideen von uns, what to see or not to see. Nächste Woche freuen wir uns dann unter anderem auf den neuen Joker, Folie à deux, zu dem Anna in Venedig Lady Gaga getroffen hat. Und auf die zauberhafte Lea Drinder, mit der ich mich gestern zu ihrer neuen, der ersten deutschen Apple TV Plus Serie Where's Wanda getroffen habe. Also, passt auf euch auf, bleibt gesund oder werdet's wieder knickknack und guckt auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.